Also, stell dir mal vor, du gehst zu deinem Chef. Du willst über deine längst überfällige Beförderung sprechen.
Klassische Situation.
Genau. Du hast hart gearbeitet, du hast exzellente Zahlen geliefert und jetzt, fragst du nach dem Eckbüro, dem Titel, der ganzen Anerkennung halt.
Und man erwartet natürlich eine Belohnung.
Richtig. Aber dein Chef antwortet nicht mit einem neuen Vertrag. Stattdessen holt er, das schwächste, am wenigsten einflussreiche Mitglied des gesamten Unternehmens dazu. Sagen wir den Praktikanten aus der Poststelle.
Okay.
Er stellt diesen Praktikanten in die Mitte des Raumes und sagt dir knallhart ins Gesicht, wenn du nicht auf deinen gesamten Status verzichtest und exakt denselben Rang einnimmst wie diese Person hier, bist du nicht nur deine Beförderung los, sondern fliegst komplett raus.
Wow, das ist eine ziemlich absurde Vorstellung.
Ein völlig absurdes Szenario für unsere heutige Leistungskultur, oder? Aber, und das ist der Wahnsinn, vor genau 2000 Jahren passierte exakt das. Willkommen zu diesem Deep Dive, wo wir uns heute einem der radikalsten Texte der Antike widmen.
Ja, und wir schauen uns heute eine theologische und philosophische Abhandlung über das 18. Kapitel des Matthäusevangeliums an.
Wobei wir gleich sagen müssen, wer jetzt bei dem Wort Evangelium innerlich abschaltet.
Genau, bitte nicht abschalten. Wer jetzt eine verstaubte Sonntagspredigt erwartet, der verpasst ein wirklich faszinierendes intellektuelles Experiment.
Definitiv, weil die Quelle, die wir hier haben, begnügt sich eben nicht mit so einer reinen historischen Textanalyse.
Naja, sie wagt den Versuch, dieses antike Dokument mit den Werkzeugen des Philosophen Jürgen Habermas in unsere heutige, hochgradig säkulare Welt zu übersetzen.
Und genau das ist unsere Mission für heute. Wir haben hier quasi einen 2000 Jahre alten Bauplan für Machtstrukturen.
Ein Bauplan für Konfliktbewältigung und den Schutz von Verwundbaren.
Und für die fast schon mathematische Praxis der Vergebung. Das ist ein echtes Playbook. Wenn man das ernst nimmt, stellt das heutige Führungsetagen, HR-Abteilungen und ja, sogar unser eigenes soziales Umfeld massiv in Frage.
Absolut. Und alles beginnt mit einer sehr menschlichen Frage. Die Jünger Jesu kommen auf ihn zu und stellen im Grunde die klassische Karrierefrage.
Wer ist der Größte im Himmelreich? Richtig.
Exakt. Sie wollen das Organigramm sehen. Sie wollen wissen, wer am Ende auf dem Thron sitzt und das Sagen hat.
Sie wollen den Status. Lass uns das mal aufdröseln, weil jede Analyse von Machtstrukturen ja eigentlich genau da anfangen muss. Wer steht ganz oben?
Und diese Frage nach der Hierarchie ist tief in uns verankert. Damals wie heute messen Gemeinschaften den Wert einer Person meistens an ihrem Beitrag, ihrer Macht oder ihrem Wissen.
Und die Antwort von Jesus zerschlägt diese gewohnte Architektur der Macht komplett. Er antwortet eben nicht mit einem Organigramm, sondern holt ein Kind und stellt es in die Mitte.
Wobei wir hier extrem aufpassen müssen. Um die Wucht dieser Geste zu verstehen, müssen wir uns dringend von unserer modernen Vorstellung verabschieden.
Ja, total. Wir denken bei einem Kind ja sofort an etwas Romantisches. So unschuldige, schützenswerte Wesen, die Freiräume brauchen. Werdet wie die Kinder, da denken wir, malt wieder mehr Bilder, seid verspielt.
Aber das ist eine fatale Fehlinterpretation der damaligen Lebensrealität.
Krass, echt.
Ja. In der griechisch-römischen Antike stand ein Kind auf der absolut untersten Stufe der sozialen Leiter. Unter dem Prinzip des römischen Pater Familias war ein Kind rechtlich gesehen kaum mehr als Besitz.
Wahnsinn. Das vergisst man heute völlig.
Es hatte keine Stimme, keinen Status, null wirtschaftliche Macht. Ein Kind war das ultimative Symbol für totale Abhängigkeit und soziale Niedrigkeit.
Okay, das heißt, wenn dieser Text fordert, man müsse umkehren und wie dieses Kind werden, dann ist das eigentlich eine knallharte antielitäre Ansage.
Das ist ein völliger Schock für jedes hierarchische Denken. Reife und Größe zeigen sich laut diesem Text nicht in der Dominanz über andere, sondern im radikalen Rangverzicht.
Das ist ja ein Frontalangriff auf unser gesamtes modernes Anerkennungsbegehren. Ich meine, wir jagen heute allen möglichen Dingen hinterher: Likes, Followern, Gehaltserhöhungen.
Statussymbolen.
Genau. Weil wir glauben, dass Sichtbarkeit und Dominanz uns Sicherheit geben. Und der Text sagt einfach das genaue Gegenteil. Dieser Drang nach oben ist ein Zeichen für ein krankes System.
Die theologische Quelle arbeitet hier sehr scharf heraus, dass das sogenannte Himmelreich sich nur durch die totale Abkehr von dieser Statuslogik erschließt.
Wer also nach Privilegien greift, schließt sich selbst aus.
Richtig, die Macht wird buchstäblich umgekehrt.
Und diese Umkehrung, die zieht ja unweigerlich eine Verschiebung der Aufmerksamkeit nach sich. Mhm. Weil wenn der Typ ganz oben, sagen wir der CEO, nicht mehr das Wichtigste im Raum ist, wer rückt dann in den Fokus?
Das führt den Text direkt zu der absoluten Pflicht, diejenigen zu schützen, die keine Macht haben. Die Marginalisierten, die Verwundbaren.
Den sogenannten Kleinen, wie es im Text heißt. Und da kommt dieses ikonische Bild vom verlorenen Schaf ins Spiel, oder?
Genau. Der Hirte hat 100 Schafe, eines verirrt sich. Und was macht er?
Er lässt die 99 einfach so in den Bergen zurück und sucht wie ein Verrückter nach diesem einen Schaf.
Und wer einen von diesen Kleinen zu Fall bringt, lädt laut Text eine unfassbar schwere Schuld auf sich.
Da muss ich jetzt aber mal einhaken. Wenn ich mir das mit der Brille eines modernen Risikomanagers ansehe, da sträuben sich mir echt die Nackenhaare.
Das kann ich mir vorstellen.
Das ist doch völliger Wahnsinn. Aus rationaler Sicht riskierst du die Stabilität von 99 funktionierenden Einheiten für eine einzige, die vielleicht eh schon abgeschrieben ist. Das ist doch völlig unlogisch.
Aber genau dieser Widerstand, den du da spürst, der ist beabsichtigt. Das ist die Reibungsfläche. Unsere moderne Gesellschaft operiert fast instinktiv nach einer utilitaristischen Mehrheitslogik.
Wie dieses Spock-Argument aus Star Trek. Das Wohl der vielen wiegt schwerer als das Wohl der wenigen.
Exakt. Aber Matthäus 18 wischt diese Kosten-Nutzen-Rechnung beim Menschenleben komplett vom Tisch.
Es gibt also keinen tolerierbaren Kollateralschaden. Kein, Schwund ist immer.
Nicht mal ein Prozentpunkt. Der Wert eines Individuums wird hier eben nicht nach seinem Nutzen für die Mehrheit bemessen.
Das ist ein atemberaubendes Ideal.
Die Verwundbaren sind kein Randthema. Sie sind der absolute Prüfstein einer echten Gemeinschaft. Die Analyse bringt das auf den Punkt, eine Gemeinschaft, die auch nur einen der Schwachen übersieht oder als Verlust abschreibt, verliert ihre Legitimation. Ihre Daseinsberechtigung.
Wow. Okay, die Priorität der Verwundbaren ist also gesetzt. Aber mal ganz realistisch. Menschen sind fehlbar. Wir verletzen uns gegenseitig, wir klammern uns an Macht.
Das ist die menschliche Natur.
Was passiert also in dieser idealen Gemeinschaft, wenn jemand gegen diese Prinzipien verstößt? Wir brauchen doch einen Prozess für Konflikte.
Und genau den liefert der Text. Er bietet ein erstaunlich pragmatisches, antikes Stufenmodell zur Konfliktbearbeitung.
Also, was bedeutet das alles konkret? Wie sieht dieses Modell aus?
Es gibt drei klare Phasen. Zuerst das strikte Vier-Augen-Gespräch. Wenn jemand einen Fehler macht, sprichst du ihn alleine an. Hilft das nicht, kommen ein oder zwei Zeugen dazu.
Okay, und wenn er dann immer noch blockt?
Erst dann geht es vor die ganze Gemeinde. Das nennt der Text dann Binden und Lösen. Das Ziel dieser ganzen Staffelung ist aber niemals die Bestrafung.
Sondern?
Es geht immer um die Wiedergewinnung der Person, um die Restaurierung der Beziehung.
Da muss ich aber nochmal kritisch reinquetschen. Ein stilles Vier-Augen-Gespräch bei einem Fehlverhalten.
Ja.
Ist das nicht exakt die Art und Weise, wie mächtige Institutionen heute Missbrauch vertuschen? So nach dem Motto, lass uns das mal diskret unter uns regeln, bloß kein Skandal?
Das ist ein sehr legitimer und auch gefährlicher Punkt. Und die Quelle geht dieser dunklen Historie auch überhaupt nicht aus dem Weg.
Also wurde das Modell tatsächlich so missbraucht?
Massiv. Historisch wurde dieses Stufenmodell oft entfremdet und als Vorlage für eine disziplinierende, geradezu toxische Gemeindepraxis genutzt, um Kritiker oder Opfer mundtot zu machen.
Also genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich sein sollte.
Völlig richtig. Aber exegetisch betrachtet, also wenn man den Text wirklich ernst nimmt, kritisiert Matthäus 18 genau diesen Machtmissbrauch. Es geht um den Schutz der Gemeinschaft.
Und nicht um die Verhärtung der Institution.
Genau. Religionskritisch gelesen ist dieser Text eigentlich eine scharfe Waffe gegen religiöse Heuchelei.
Verstehe. Aber gut, ein Konfliktmodell braucht ja auch einen Endpunkt. Wenn Einsicht und Umkehr tatsächlich stattfinden, wie reagiert die Gemeinschaft dann?
Das bringt uns zur vielleicht radikalsten Forderung des gesamten Textes.
Und hier wird es wirklich interessant. Petrus tritt ja auf und fragt Jesus nach einer Obergrenze für Vergebung, oder?
Ja, er fragt, ob er 7-mal vergeben soll, was für damalige Verhältnisse schon ein Ausdruck von enormer Großzügigkeit war.
Und Jesus sprengt jede Berechnung. Er sagt nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Was ja faktisch heißt, hör auf zu zählen.
Vergebung ist in diesem Konzept eben keine knappe Ressource.
Und das wird durch dieses Gleichnis untermauert, das danach kommt. Das vom unbarmherzigen Knecht.
Ein wahnsinnig starkes Bild. Die Proportionen in dieser Geschichte sind absichtlich völlig grotesk gewählt, um die ethische Wucht zu verdeutlichen.
Stell dir das mal heute vor. Du hast dich komplett verzockt. Du schuldest der Bank 10 Millionen Euro.
Eine ausweglose Situation.
Total. Du stehst vor dem Direktor, bettelst um mehr Zeit. Und der Direktor erlässt dir aus reiner Gnade einfach den gesamten Kredit. Du bist frei.
Und dann?
Du gehst aus der Tür, fühlst dich wie neugeboren, triffst draußen auf einen Kollegen, der dir noch 5 Euro für ein Sandwich schuldet und zerrst ihn vor Gericht, weil er das Geld nicht sofort dabei hat.
Genau diese Absurdität entlarvt der Text hier.
Das ist doch völlig irre. Diese Blindheit für die eigenen Relationen.
Der theologische Unterbau ist hier entscheidend. Die Quelle betont, dass Vergebung hier keine billige Sentimentalität ist und auch kein Verzicht auf die Wahrheit. Die 5-Euro-Schuld existieren ja.
Aber wie funktioniert das dann?
Vergebung ist eine Lebensform, eine Haltung, die unweigerlich daraus resultieren muss, dass man selbst Gnade empfangen hat. Wer unbarmherzig handelt, beweist laut Text einfach, dass er die Barmherzigkeit, die ihm selbst geschenkt wurde, nie wirklich verstanden hat.
Okay, das ergibt alles total Sinn, solange wir uns innerhalb einer religiösen Gemeinschaft bewegen.
Weil man da an Gott und universelle Gnade glaubt.
Richtig. Aber wir leben heute im 21. Jahrhundert, in hochgradig säkularen Gesellschaften. Wir können ja nicht einfach davon ausgehen, dass jeder an Gott glaubt. Lässt sich so ein antikes Modell überhaupt in unsere Zeit übersetzen?
Und hier kommt der Philosoph Jürgen Habermas ins Spiel. Er sagt, ja, das geht, man muss es in die öffentliche Vernunft übersetzen.
Öffentliche Vernunft, okay.
Er argumentiert, dass religiöse Traditionen tiefgreifende Wahrheiten über unser Zusammenleben enthalten. Aber um in einer säkularen Demokratie zu funktionieren, müssen sie aus ihrer religiösen Sprache befreit werden.
Das klingt für mich so ein bisschen wie ein Emulator auf dem Computer.
Wie meinst du das?
Naja, man hat diese fantastische alte Software, die diese Prinzipien von Vergebung und Schutz enthält, aber unser modernes Betriebssystem kann sie nicht mehr direkt lesen. Also baut Habermas diesen Emulator, damit das Programm in unserer säkularen Sprache läuft, ohne abzustürzen.
Eine großartige Analogie. Und laut unserer Quelle funktioniert diese Übersetzung an vielen Stellen sehr gut. Die Kritik an Dominanz und der Schutz der Schwachen passen perfekt zu modernen Menschenrechten.
Und dieses Stufenmodell zur Konfliktlösung.
Das findet man heute in Konzepten wie der Restorative Justice wieder, also der restaurativen Justiz, die auf Wiedergutmachung statt auf Rache setzt. Es gibt hier sogar Parallelen zu anderen großen Weltanschauungen.
Wirklich? Welche denn?
Das Judentum mit seinem Fokus auf Bund und Weisung. Der antike Stoizismus, wo es um die Mäßigung der Affekte geht. Der Buddhismus mit der Überwindung der Egozentrik. Oder der Islam und seine Betonung der sozialen Verantwortung. Die Quelle spricht hier von einem diskursiven Synkretismus.
Puh, ein schweres Wort. Aber im Grunde bedeutet das ja, dass es wie so ein universelles, interkulturelles Playbook für soziale Gerechtigkeit.
Genau.
Aber da muss ich jetzt einfach fragen, wenn alles so perfekt übersetzbar ist, wo ist der Haken? Geht bei dieser Übersetzung, bei diesem Emulator, nicht der eigentliche Kern verloren?
Du triffst den Nagel auf den Kopf.
Wenn ich das einfach in ein modernes HR-Konfliktmanagement-Seminar umwandle, dann fehlt doch was.
Die Quelle widmet sich genau diesen Grenzen der Übersetzung. Die philosophische Schärfe verlangt von uns, ehrlich zu sein. Säkular übersetzt bleibt eine absolut respektable Ethik übrig.
Aber?
Aber theologische Begriffe wie Himmelreich, Umkehr oder diese absolute Gnade, die lassen sich eben nicht restlos in eine säkulare Verfahrenssprache pressen.
Was geht da genau verloren?
Das Himmelreich ist eben mehr als nur eine inklusive Unternehmenskultur. Und ohne den Blick Gottes auf die Kleinen, ohne diese fundamentale Erfahrung, unverdiente Gnade zu bekommen, verliert der Text seine eigentümliche Radikalität.
Das heißt, ohne dieses Fundament trocknet die Idee irgendwie aus.
Wenn man das religiöse Herz entfernt, wird diese radikale Vergebung sehr schnell zu einem reinen Instrument für ein gutes Arbeitsklima degradiert.
Wir sehen also, das Dokument bietet brillante Werkzeuge für unsere säkulare Welt. Aber es erinnert uns auch knallhart daran, dass diese Werkzeuge einst aus einer viel tieferen Quelle geschöpft wurden.
Genau das ist die Spannung, in der wir leben.
Und das bringt uns zum Ende unseres Deep Dives. Lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Matthäus 18 ist weit mehr als so eine antike Frömmigkeit. Es ist ein Aufruf zum Rangverzicht.
Zur bedingungslosen Solidarität mit den Verwundenbaren.
Absolut. Und eine Anleitung, wie wir durch Vergebung diese endlosen Spiralen der Vergeltung durchbrechen können.
Eine Anleitung, die heute noch genauso brisant ist wie vor 2000 Jahren.
Und genau das führt mich zu dir, der uns gerade zuhört. Wie gehst du in deinem eigenen Umfeld eigentlich mit Status um? Hörst du bei Konflikten auf die Schwächsten im Raum oder nur auf die, die am lautesten schreien? Um dich in den Tag zu entlassen, möchte ich dir noch einen abschließenden Gedanken mitgeben. Wir haben ja gerade gesehen, wie schwer es ist, diese Prinzipien in unsere säkuläre Sprache zu übersetzen. Und jetzt denk mal an unsere moderne Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die stetig nach Leistung und Status strebt. Denken wir nur mal an Cancel Culture, wo ein Fehler oft das soziale Aus bedeutet. Keine 70x7 Chancen, meistens nicht mal eine zweite. Kann so eine Gesellschaft überhaupt auf Dauer barmherzig sein? Oder brennt unsere Empathie irgendwann einfach aus, wenn uns das religiöse Fundament der unverdienten, unendlichen Gnade fehlt? Denk mal drüber nach.